Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Guten Morgen. In den Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um diese Themen. Abbé Pierre wurde in Frankreich von vielen verehrt für seinen Einsatz gegen Armut. Der Geistliche starb 2007 im Alter von 94 Jahren. Jetzt wurden Missbrauchsvorwürfe gegen ihn öffentlich. Außerdem besuchen wir ein Jugendcamp von syrischen Christen in NRW, von denen manche noch Aramäisch sprechen. Und es geht um Genderfragen in der Bibel. Wie haben die beiden Schöpfungsgeschichten das Verhältnis zwischen Mann und Frau bis heute geprägt? Für viele Menschen in Frankreich trug Abbé Pierre fast schon einen Heiligenschein. Für seinen langjährigen Einsatz gegen Armut und Obdachlosigkeit wurde der Geistliche wie ein Held verehrt. Er galt als Gewissen der französischen Nation. Jetzt hat dieser Heiligenschein Brüche bekommen, denn 7 Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor, verbal und körperlich. Und zwar von den 70er Jahren bis 2005, kurz vor seinem Tod. Öffentlich gemacht wurden ihre Aussagen vergangene Woche in einem Bericht im Auftrag der Gemeinschaft Emmaüs, die Abbé Pierre nach dem Zweiten Weltkrieg selbst gegründet hatte. Mehr dazu von Susanne Krause aus Paris.
Auf 8 Seiten dokumentiert der Bericht Aussagen von insgesamt 7 Frauen, die Abbé Pierre sexuelle Übergriffe vorwerfen. Ob anzügliche Bemerkungen, erzwungene Küsse oder Betätscheln der Brust. Enthüllungen, die in Frankreich Schlagzeilen machten, mit Titeln wie Abbé Pierres Schattenseite oder auch Abbé Pierre abgestürzt. Aufmacher war das Thema auch bei RCF, dem Verband frankophoner christlicher Lokalradios. Dort war Isabelle Chartier-Siben zugeschaltet. Die Psychotherapeutin betreut alltäglich Gewaltopfer und fasst die Reaktionen auf den Bericht zum Fall Abbé Pierre zusammen. Wir sind alle fassungslos, denn bislang wurde Abbé Pierre für seinen bravourhaften Einsatz für Arme nicht nur in christlichen Kreisen verehrt, sondern in der ganzen Bevölkerung und sogar international. Und dann dieser unglaubliche Schock. Manche halten die Anschuldigungen für verleumderisch, man wolle bloß der Kirche schaden. Ich aber habe den Bericht gelesen und denke, die dort zitierten Frauen sind wirklich Opfer sexueller Gewalt. Der immense Schmerz, den dies auslöst, raubt dem Image von Abbé Pierre einigen Glanz. Henri Grouès, so Abbé Pierres bürgerlicher Name, wurde 1912 in Lyon geboren, als 5. von 8 Kindern einer frommen großbürgerlichen Familie, die regelmäßig Armen half. Als junger Priester war er unter dem Decknamen Abbé Pierre bei der Résistance-Bewegung aktiv und nach dem Krieg 5 Jahre lang Abgeordneter in der Nationalversammlung. Im Land auf einen Schlag bekannt wurde Abbé Pierre Anfang 1954, ein eiskalter Winter. Damals lebten im Pariser Raum 2000 Menschen, teils ganze Familien, auf der Straße. Als ein Säugling im Arm seiner Mutter erfror, reagierte Abbé Pierre mit einem Spendenaufruf. Einige Stunden zuvor hatten 2 Notunterkünfte aufgemacht. Nun wandte er sich im Radio an die Nation.
Il faut que ce soir même dans toutes les villes de France.
Solche Zufluchtsorte brauchen wir im ganzen Land, in jedem Viertel. Überall muss ein Schild hängen, auf dem steht: Wer du auch sein magst, an diesem Ort kannst du schlafen, essen, neue Hoffnung schöpfen. Hier wirst du geliebt.
Ici on t'aime.
Der Aufruf löste eine überwältigende Spendenflut aus. Abbé Pierres Lobbyarbeit zu verdanken ist auch das gesetzliche Verbot von Wohnungszwangsräumungen in der Wintersaison. Und schon 1949 hob der Geistliche die Bewegung Emmaüs aus der Taufe. Sie bietet Obdachlosen Logis, Kost und einen Job. Emmaüs vertreibt Secondhand-Ware, Kleidung, Möbel oder Nippes. Heute zählt die Bewegung 400 Gruppen in gut 40 Ländern weltweit. Eine große Familie, die der Bericht über Abbé Pierres mutmaßliche sexuelle Übergriffe tief trifft. Dabei hatte der Priester in einem 2005 veröffentlichten Buch anklingen lassen, nicht immer keusch gelebt zu haben. Bereits 11 Jahre zuvor hatte er im Fernsehen den Zölibat scharf kritisiert. Den Bericht verfasst hat das Kabinett Egae, Expertin im Bereich sexuelle Gewalt, im Auftrag der Emmaüs-Direktion, nachdem vor einem Jahr erstmals ein Opfer mutmaßlicher Übergriffe an Emmaüs herangetreten war. Im öffentlich-rechtlichen Radiosender France Inter erklärte der Leiter der Stiftung Abbé Pierre, Christophe Robert:
Des personnes du mouvement Emmaüs ont rencontré la personne, elles l'ont cru. Et là, on s'est dit, on peut pas en rester là.
Wir haben der Frau geglaubt und wir haben uns gleich gesagt, dass wir den Dingen auf den Grund gehen und überprüfen müssen, ob es eventuell weitere potenzielle Opfer von Abbé Pierres schlimmen Machenschaften gibt. Der Inhalt des Berichts ist ein großer Schock. Ich bin sehr traurig und sehr wütend auf ihn betreffs dem, was er den Frauen angetan hat. Wir sagten uns, angesichts des Muts, den die Opfer aufbringen, um Zeugnis abzulegen, müssen wir wirklich alles ans Licht bringen. Nur so können wir glaubhaft weiter gegen unwürdigen Wohnraum und Armut kämpfen. Seit der Veröffentlichung des Berichts haben sich weitere Frauen gemeldet auf der von der Emmaüs-Direktion eingerichteten Hotline-Nummer. Zudem bietet sie potenziellen Opfern psychologische Begleitung an. Ihr Vorgehen gilt als vorbildhaft. So offen geht es im Land nicht bei allen Fällen von sexueller Gewalt beschuldigter Priester zu. Ein Dauerthema. Im Herbst 2021 erschien in Paris der Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission zu Vorfällen in der katholischen Kirche. Die Forschergruppe schätzt, dass seit den 1960er Jahren über 330.000 Personen sexuelle Gewalt durch Geistliche oder Laien erlebt haben. Der Bericht ließ Frankreich erbeben, seither aber trauen sich mehr und mehr Opfer zu reden. In der Tageszeitung Le Monde von letztem Samstag erklärten vier Forscher, die am Bericht von 2021 mitgewirkt hatten, schon damals hätten ihnen einige Frauen sexuelle Übergriffe von Seiten Abbé Pierres anvertraut. Doch es dauerte noch Jahre, bis das erste Opfer Kontakt zur Emmaüs-Bewegung aufnahm, weil der charismatische Fürsprecher der Armen als Ikone galt. Er selbst lehnte diesen Status zeitlebens ab. Nun aber bangt die Emmaüs-Bewegung um ihr Image und ihre Zukunft. Adrien Chabosch leitet Emmaüs internationalen Sektor. Im Privat-TV-Kanal LCI gab er zu:
Après, oui, moi, effectivement, mon image de Abbé Pierre, elle a changé.
Jetzt sehe ich Abbé Pierre mit anderen Augen. Ich hatte sein Porträtfoto auf dem Schreibtisch stehen. Das habe ich nun weggeräumt.
Lui sur mon bureau, honnêtement, je l'ai enlevé, effectivement.
Missbrauchsvorwürfe gegen Abbé Pierre erschüttern Frankreich. Ein Bericht von Susanne Krause. Im Nahen Osten gibt es eine große Vielfalt an christlichen Konfessionen. Die Maroniten im Libanon, die Kopten in Ägypten, griechisch-orthodoxe Gemeinden, Protestanten. Und dann gibt es da noch die melkitisch-griechisch-katholische Kirche, die vor allem im Libanon und im Irak verbreitet ist und auch in Syrien. Wegen des Kriegs in Syrien sind in den letzten Jahren viele melkitische Christen nach Deutschland gekommen. Dadurch sind die Kirchengemeinden gewachsen und es gibt eine lebendige Jugendarbeit. Die Jugendorganisation der melkitisch-katholischen Kirche nennt sich Schabibel. Und zu ihrem Sommercamp diesen Sommer in NRW sind etwa 130 Jugendliche und junge Erwachsene gekommen. Katharina Köll hat für Tag das Jugendcamp besucht.
Herr, gib uns von deinem Brot, auf Arabisch füllt den kleinen Raum der Jugendherberge in Meschede. Während die rund 130 Teilnehmer Tische und Stühle zusammenrücken, um mit der Gruppenarbeit zu beginnen, stimmt Priester Mayas Abud das Lied an. Sofort singen alle mit. Die Atmosphäre ist locker und ausgelassen. Auch der strömende Regen kann daran nichts ändern. Junge Erwachsene zwischen 18 und 35 haben sich zu einem 5-tägigen Sommercamp eingefunden. Alle hier stammen aus Syrien. Die meisten sind innerhalb der letzten 10 Jahre nach Deutschland gekommen. Viele sind geflüchtet. Andere kamen für ein Studium oder eine Arbeit. Sie alle gehören der katholisch-melkitischen Kirche an. Eine katholische Ostkirche, der arabischsprachige Christen zugerechnet werden.
Also unsere Gemeinschaft ist wirklich sehr, sehr gut zusammengebunden. Man hat sich hier wieder gefunden. Das gibt uns ein Stückchen Heimat in unsere neuen Heimat.
Erklärt Marlin Yunan. Sie ist eine der Mitorganisatoren des Sommercamps und der Shabibe, auf Deutsch Jugendorganisation der katholisch-melkitischen Kirche in Deutschland. Erst im Nahen Osten und jetzt auch in Deutschland. 2021 begann die Jugendgemeinschaft hier mit knapp 15 Mitgliedern. Heute zählt sie um die 400. Die Mitglieder stammen unter anderem aus dem Libanon, Jordanien, Syrien und dem Irak. Marlin rezitiert das Vaterunser auf Aramäisch. Sie gehört zur Ethnie der Assyrer, heute eine Minderheit in Syrien. Sie ist eine der wenigen in der Shabibe, die noch Aramäisch sprechen, die Sprache Jesu. Die Bezeichnung der Glaubensgemeinschaft Melkiten stammt aus dem Aramäischen, bedeutet so viel wie König. Die melkitisch-katholische Kirche entstand im 18. Jahrhundert aus der griechisch-orthodoxen Kirche. Katholische Orden kamen damals vermehrt in den Nahen Osten und warben bei den Orthodoxen für die römisch-katholische Kirche. Das führte zu Spannungen und diejenigen, die sich dem Katholizismus verbunden fühlten, spalteten sich von der griechisch-orthodoxen Kirche in Konstantinopel ab. Heute hat der Patriarch der katholisch-melkitischen Kirche seinen Sitz in Damaskus. Doch wegen des Krieges in Syrien und den politischen Krisen in den Nachbarländern kamen viele arabische Christen nach Europa und Deutschland. Inzwischen sei die Zahl der Melkiten in Deutschland auf etwa 15.000 gewachsen, so die Organisatoren. Sie leben über alle Bundesländer verteilt, die meisten in Bayern und Hessen.
Als wir am Anfang nach Deutschland gekommen sind, haben viele uns nicht geglaubt, dass wir wirklich Christen sind. Es hat gedauert, bis sie verstehen, dass wir auch an Jesus glauben. Jesu Ursprung liegt im Nahen Osten, also in unserer Region. Das gibt uns Stärke. Auch wenn wir heute als Jugendgemeinschaft und Kirche keinen festen Sitz haben, so tragen wir unsere Kirche mit uns die ganze Zeit in unseren Herzen, auf unseren Schultern, auf dem Weg zu unseren Treffen.
Keine einfache Aufgabe, denn Mayas Abud, der Gesandte der melkitisch-katholischen Kirche in Deutschland, ist alleine für 12 Gemeinden zuständig. Er ist Priester und Archimandrit. Dieser Titel wird eigentlich für einen Klostervorsteher vergeben. Doch in seinem Fall würdigt es ihn als Gemeindevorsteher, also der Stellvertreter der katholisch-melkitischen Kirche in Deutschland. Seit 2016 kümmert er sich um die kleine, aber wachsende Zahl der Gemeindemitglieder. Hochzeiten, Taufen, Seelsorge. Es sei seine Aufgabe, die Gemeinde hier in der neuen Heimat zusammenzubringen und den Nachwuchs zu fördern.
So eine Vaterrolle hat er für uns auf jeden Fall. Allein, dass er uns zusammenbringt, allein, dass er diese Gemeinschaft für uns erschaffen hat.
So beschreibt es Mariana, eine Teilnehmerin. Mit Abuna sprechen sie ihn an, unser Vater. Der bärtige Mann mit den hellen blauen Augen strahlt Autorität und Ruhe aus. Er kennt die Namen aller seiner 400 Schützlinge. Was das Besondere an der katholisch-melkitischen Glaubensrichtung sei?
Sprache, anderen Mentalität, zum Beispiel von der Hochzeit oder Taufe oder auch von der Heiligen Messe. Ein bisschen orientalischer Rhythmus haben.
Der erste gemeinsame Tag des Sommercamps beginnt mit der Lesung des Johannesevangeliums unter der Leitung von Hanna, einem Theologiestudenten. Im Anschluss wird in kleinen Gruppen inhaltlich weiter diskutiert.
Ich hatte eine Phase, wo ich alles hinterfragt habe und ich war gar nicht religiös. Ich habe sogar gesagt, ja, ich wäre eine Atheistin, bis ich die Shabibe kennengelernt habe. Und da habe ich wirklich meine Nähe zu Jesus gefunden.
Doch es geht bei diesem Sommercamp noch um viel mehr als nur um das gemeinsame Praktizieren des Glaubens. Jobsuche, Alltagsprobleme, Sport. Zu verschiedenen Themen gibt es Vorträge und es wird in den 5 Tagen intensiv miteinander diskutiert. Nachdem endlich die Maisonne den Regen vertreibt, wird draußen auf dem Hof in kleinen Gruppen gesungen, getanzt und diskutiert.
Das hat man halt hier relativ krass vermisst irgendwie. Ja, ich kenne mich jetzt mit der Kultur nicht so extrem gut aus, seit ich klein war, aber hier lernt man das auch ganz gut. Auch dieses Miteinander versteht man ganz gut. Man lernt vor allem die Religion sehr gut kennen, was ich sehr schön finde und sehr schätze.
Perla, die schon mit 10 Jahren Syrien verlassen musste, erlebt hier auch ein Stück Heimat. Denn nicht alle bekommen von ihren Familien die Glaubensinhalte vermittelt oder haben Berührungspunkte mit der syrischen und arabisch-christlichen Kultur in Deutschland. Die Jugendorganisation knüpft dort an. Und die Bemühungen der freiwilligen Organisatoren zahlen sich aus. Es ist das größte Camp, das sie bis jetzt veranstaltet haben. Auch außerhalb der Camps im Sommer und Winter gibt es viel Raum für Austausch in der Shabibe. Gesprächsrunden per Videoschalte und gemeinsame Aktivitäten wirken identitätsstiftend und bieten den jungen Mitgliedern so etwas wie eine zweite Familie. Inzwischen gibt es auch einen Chor und eine Musikgruppe innerhalb der Jugendorganisation. Und es wird bereits in Herne nach einem geeigneten Raum für den Verein gesucht. Denn das große Ziel der Kleingemeinde ist die Gründung eines offiziellen Sitzes hier in Deutschland.
Katharina Köll war beim melkitisch-katholischen Sommercamp zu Besuch. Die beiden Schöpfungsgeschichten am Anfang der Bibel sind ziemlich politisch. Denn da heißt es ja zum Beispiel, Gott schuf sie als Mann und Frau. Christen, die das wörtlich nehmen, haben mit diesen Worten oft begründet, dass es ausschließlich zwei Geschlechter gebe und die einzig richtige Beziehungsform die heterosexuelle Ehe sei. Und aus dem Satz, dass Gott die Frau aus einer Rippe oder Leiste des ersten Menschen schuf, herausgelesen, dass Frauen dem Mann untergeordnet sind. Doch im hebräischen Original sind diese Passagen oft gar nicht so eindeutig, wie es in manchen Übersetzungen wirkt. Anke Schäfer hat mit der Alttestamentlerin Melanie Köhlmoos in den beiden Schöpfungsgeschichten der Bibel geblättert und sie dröselt für uns auf, was darin tatsächlich über das Verhältnis von Mann und Frau steht.
Jahrhundertelang hat die Bibel geprägt, wie christliche Gesellschaften über das Verhältnis zwischen den Geschlechtern denken. Allen voran die Schöpfungsgeschichten, von denen 2 gleich am Anfang der Bibel stehen. Die erste Schöpfungsgeschichte steht in Genesis 1 im ersten Buch Mose und beginnt mit dem berühmten Satz: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird in 7 Tagen erzählt, wie die Welt entstand. Am 6. Tag, so heißt es, schuf Gott den Menschen. Und dann?
Ich weiß nicht, wie weit das inzwischen bekannt ist. In der Exegese ist das so ein bisschen alter Hut, dass in Genesis 1 eben nicht steht und schuf sie als Mann und Frau, sondern schuf sie männlich und weiblich mit den biologischen Begriffen. Werden auch für Tiere verwendet zum Beispiel.
Alttestamentlerin Melanie Köhlmoos sitzt in der Frankfurter Goethe-Universität und hat das große, dicke Hebräisch-Wörterbuch zur Hilfe genommen, den Gesenius. Martin Luther war es, der diese Stelle mit »schuf sie als Mann und Frau« übersetzt hat. Seine Übersetzung hat sich eingebürgert. Die griechische und die lateinische Übersetzung des hebräischen Texts dieser Schöpfungsgeschichte schreiben richtig männlich und weiblich.
Da kommt es darauf an, dass jedes geschaffene Lebewesen seine Art und, kann man bei den Pflanzen sehr schön sehen, seine spezielle Art der Fortpflanzung hat. Und deswegen muss die Menschheit auch fortpflanzungsfähig erschaffen werden. Und dafür gibt es eben nur männlich und weiblich.
Die zweite Schöpfungsgeschichte steht in Genesis 2. Hier erschafft Gott zuallererst den Menschen aus Staub von der Erde. Diese Geschichte ist oft gelesen worden, um mehr darüber zu erfahren, wie die Bibel die Geschlechter sieht. Ob Frauen und Männer gleichgestellt oder Frauen untergeordnet sind. Eines der entscheidenden Worte steht dazu in Vers 18.
Wo es heißt, und da sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will machen ihm, und jetzt kommt's, also ich will machen, esse, lo, ese, connecto. Wörtlich übersetzt, ich will ihm, also dem Menschen, machen eine Hilfe, und jetzt wird es sogar noch schwieriger, etwas wie sein Gegenüber.
Da steht also das Wort Eser im Text und Luther übersetzte eine Gehilfin. 2017 wurde die Lutherbibel revidiert. Nun heißt es eine Hilfe, die dann im Hebräischen weiter beschrieben wird als Kenegdo, zu Deutsch etwas wie ein Gegenüber oder die ihm entspricht.
Das Eser ist so ein bisschen der Streitpunkt, weil die Frage ist, ob die Frau, die dann bei diesem Schöpfungsakt rauskommt, von vornherein als dem Mann untergeordnet gedacht wurde. Und das hat Luther bei seiner Übersetzung wohl getan, wenn er Gehilfin sagt. Oder ob es eine Gleichberechtigte ist, wofür das etwas wie sein Gegenüber eigentlich eher sprechen würde.
Beide Schöpfungsgeschichten unterscheiden sich also grundlegend.
Genesis 2 sagt, in der menschlichen Gemeinschaft kommt es auch noch auf etwas anderes an, als dass Kinder dabei rauskommen. Auf, heute würden wir sagen, Partnerschaft. Und ich glaube sogar, gedacht ist an eine möglichst Gleichberechtigte. Also wir haben zwei unterschiedliche Blicke darauf, wozu der Mensch eigentlich da ist auf der Welt.
Der Mensch auf der Welt als Ebenbild Gottes, der herrschen und sich vermehren soll. Oder als relativ eigenständiges Wesen in Beziehung zu anderen auf der Welt, um mit anderen in Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben. Das sind in der Tat unterschiedliche Blicke auf den Menschen in beiden Schöpfungsgeschichten. Da sie aber gleichberechtigt im Kanon stehen, müssen wir, so sagt Melanie Kühlmus, davon ausgehen, dass es über die vielen Jahrhunderte, in denen sich der alttestamentliche Kanon entwickelte, gewollt war, dass diese inhaltlichen Spannungen genau so, wie sie sind, bestehen blieben.
Dadurch, dass diese beiden Texte, die so unterschiedlich sind, nicht nur in Mann und Frau, sondern auch sonst in allem anderen, direkt hintereinander stehen, heißt ja nichts anderes, als dass das Lesepublikum mit der Nase darauf gestoßen wird, dass man Schöpfung offensichtlich aus mehreren Perspektiven betrachten kann.
Zurück aber zur Genderfrage. Ist nicht die Tatsache, dass die Frau, wie es in Genesis 2 heißt, aus einer Rippe oder auch aus der Seite geschaffen wurde, ein Hinweis darauf, dass sie dem Adam, das ist das hebräische Wort für Mensch, dass sie dem Menschen also untergeordnet ist? Im Juden- und Christentum wurde das lang so ausgelegt, aber Melanie Kühlmus wiegt den Kopf.
Es ist eine ganz bemerkenswerte Stelle, auch kulturgeschichtlich, denn es ist mir kein antiker und vorantiker Text bekannt, der sich mit der Schöpfung eines Wesens so genau auseinandersetzt. Und lange Zeit galt so ein bisschen die Sicht, dass Gott da etwas macht, was man heutzutage Klonen nennen würde. Also aus menschlicher Materie macht er eine neue Variation dieses selben Menschen.
Aber so richtig zufriedenstellend findet Melanie Kühlmus diese Interpretation nicht. Sie verweist auf die neuere Schöpfungsforschung, die stark von der Genderfrage bestimmt wird. Dort wird gefragt, ist es nicht hier wie bei Platon? Der schrieb im 4. Jahrhundert vor Christus,
dass der Mensch eigentlich mal beide Geschlechter hatte. In Form einer Kugel ist das bei Platon und dann auseinandergenommen wurde. Und seitdem gibt es zwei Geschlechter. Platon findet das übrigens gar nicht gut, sondern seitdem ist der Mensch eben zu differenziert, um noch gut zu sein. Das eine ist ja immer das Gute.
In der Genesis aber wird diese Differenzierung offenbar als gut gewertet und auch gewollt. Und als sich Adam und das zweite Menschenwesen dann treffen, sagt der in der Übersetzung von Martin Luther, man wird sie Männen nennen, weil sie vom Manne genommen ist.
Adam ist undifferenziert irgendetwas, solange bis er die Frau sieht und sagt, oh, das ist eine Frau, dann bin ich wohl ein Mann. Das ist ein schönes hebräisches Wortspiel. Der Mann heißt Ish, die Frau heißt Isha. Da war Luther mal richtig toll, indem er das Wortspiel wiedergibt.
Es geht hier also, so sagt Melanie Kühlmus, womöglich gar nicht um einen Schöpfungsakt, sondern um eine Erkenntnis, um Selbsterkenntnis. Der Mensch erkennt sich in seinem Gegenüber selbst. Natürlich ist der Text vor ca. 3500 Jahren in einer patriarchalen Gesellschaft entstanden und daher können patriarchale Deutungsmuster nahe liegen. Doch die biblischen Texte sind immer deutungsoffen. Man müsse, sagt Melanie Kühlmus, eben immer nur sehr genau lesen, was da steht.
Anke Schäfer über Genderfragen in den Schöpfungsgeschichten der Bibel. Das war's mit dem Religionsmagazin Tag für Tag für heute. Hier geht es gleich in der Sendung Kontrovers mit meinem Kollegen Theo Gers um Grenzkontrollen. Verlängern oder auslaufen lassen? Was denken Sie darüber? Diskutieren Sie mit unter der Nummer 00800 4464 4464 oder per Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich bin Luisa Mayer. Danke fürs Zuhören.